Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen hier live im Berliner Humboldt-Forum und natürlich auch im Radio, wenn Sie uns gerade dort hören. Und auch im Video-Livestream. Schönen guten Tag an alle, die schon dabei sind auf deutschlandfunkkultur.de/humboldtforum. Wenn Sie noch nicht dabei sind, kommen Sie gerne dazu. Es lohnt sich doppelt. Sie werden dort gleich ein Bild sehen, was für den weiteren Gesprächsverlauf vielleicht hilfreich sein könnte. Sie werden aber vor allem meinen heutigen Gast sehen. Eine Frau, auf die ich mich sehr freue. Eine Frau, die viele Jahre als Kriegsreporterin unterwegs war. Im Kosovo, in Afghanistan, im Irak, Kolumbien. Die aber auch vor allem seit vielen Jahren eine wichtige Stimme ist in den Debatten dieses Landes. Ich habe gerade schon gesagt, sie macht es nicht inflationär, sondern sehr gezielt und deswegen auch sehr wirksam. Ich begrüße herzlich die Publizistin und Autorin Caroline Ehmke. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag.
Genau.
Autorin kann ich gleich frisch belegen. Sie haben vorgelegt einen aktuellen Band, was wahr ist über Gewalt und Klima. Eine, sagen, Vorlesung, die dort abgebildet ist, über die, ne, Stichwort Livestream, wir auch gerade schon ein bisschen gesprochen haben, also es lohnt sich wirklich. Darin findet sich eine Stelle, die, würde ich sagen, entschuldigt mein nicht übermäßig ernsten Einstieg heute, Caroline Ehmke.
Ja.
Weil Sie nämlich schreiben, ich ahne schon, Sie schreiben nämlich, dass Sie als Kriegsreporterin auch immer wieder vor dem Dilemma waren, wie macht man das eigentlich, dass man neben all dem Leid, das da ist, auch darstellt, es gibt auch ein anderes Leben, also es gibt auch Fröhlichkeit, also neben all dem Leid, die Fröhlichkeit, und das ist ein kleines bisschen Bauprinzip auch dieser Sendung, dass, weil wir ahnen, es geht auch dann viel um Leid, eher mal mit der Fröhlichkeit anfangen, und das ist jetzt der Moment, wo Sie im Livestream oder auch hier im Humboldt-Forum ein Foto sehen können, über das einige geschmunzelt haben. Wagen Sie eine Bildbeschreibung, Caroline Ehmke?
Ja, wir sehen Robert Habeck in einem ausgesprochen gestylten Adidas-Trikot. Wir sehen hinten nicht die Nummer. Wir wissen also nicht, auf welcher Position er jetzt neuerdings in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Er bekennt sich aber offensichtlich sowohl zum Farbenfrohen als auch zu Adidas.
Ja, ja, damit haben Sie ja schon sozusagen die zentralen Debattenthemen dieses Landes benannt.
Darum geht's.
Genau. Darf die deutsche Nationalelf in einem pink-lila Trikot auflaufen? Und die zweite Frage, darf es der DFB wagen, nicht mehr einen deutschen, naja, deutsch, vermeintlich ursprünglich mal deutschen Hersteller Adidas als Hauptsponsor zu haben, sondern jetzt eher einen amerikanischen.
Ja, also ich meine, Robert Habeck hat sich da relativ weit aus dem Fenster gelegt, wenn ich das mal so etwas salopp formulieren darf, und hat es sozusagen als mangelnden Patriotismus bezeichnet, dass der DFB sich für einen anderen Ausstatter entschieden hat. Also ehrlich gesagt, jetzt zur Farbe, also ich bin jetzt keine Modeexpertin, aber ich finde die ehrlich gesagt ziemlich super, die Trikots, und habe die Aufregung darum gar nicht verstanden.
Die andere Aufregung haben Sie?
Die andere Aufregung auch nicht.
Okay, ich glaube, also, dann machen wir auch einen Strich an der Stelle, oder?
Nee, aber ich finde jetzt gut, dass Robert Habeck sich so ein bisschen mehr... Also jetzt hat er sich ja auch positioniert. Jetzt wollen wir auch mal sehen, was daraus folgt, wenn er so ein Trikot trägt.
Ich fand ja Ihre Frage eigentlich ganz interessant, also welche Position, aber das klären wir auch, muss er wahrscheinlich auch erstmal, wie sagt man so schön, im eigenen Team klären, ne?
Ja.
Ich frage das ja auch und habe mich gewagt, hier mit so einem Fußball, vermeintlichen Fußballthema zu kommen, weil Sie ja selber großer Fußballfan sind,
ja.
BVB.
Genau, ich bin BVB-Fan, ich bin insgesamt Fußballfan, ich bin allerdings, vielleicht kann man sowas sagen, Allesfresserin. Also Aha. Ich schaue tatsächlich, ich würde sagen, bis auf Curling, wahrscheinlich so ziemlich alles.
Ich guck mal gerade, weiß jemand, was wissen alle, was Curling ist? Ja, es wird genickt. Ne?
Ja, aber das schauen Sie auch nicht wahrscheinlich?
Dieses,
oder?
Also ich sehe auch Kopfschütteln. Das ist dieser Sport, wo man was aufs Eis bringt, das dann sozusagen möglichst weit. Ist das Ziel, möglichst weit voran?
Mann, Sie sind aber wirklich gar nicht informiert beim Sport. Es geht nicht nur darum, möglichst weit, sondern es geht darum, dass man in einen bestimmten Kreis hinein die eigene, es ist hoffnungslos. Also es hat sehr viel mit Geschick und mit Geduld, glaube ich, zu tun.
Ich kenne Curling deshalb, weil es da ja die Menschen gibt. Also es gibt die das spielen, und dann gibt es diejenigen, die dann ganz nervös, ganz schnell davor, diese Bilder kenne ich, das Eis putzen.
Genau.
Und das auch. Erinnert mich manchmal so ein bisschen an meine Arbeitsrealität, weil ich, glaube ich, so einige Menschen drumherum habe, die das regelmäßig für mich machen müssen, damit ich hier nicht so viele Fehler sozusagen an den Tag lege. Ja. Also daher kenne ich das Bild.
Ja, genau. Nee, und vielleicht kann ich aber sozusagen einen Bogen schlagen zu dem, was Sie anfangs erwähnt haben, nämlich tatsächlich, dass ich nicht nur Fußballfan bin, sondern dass ich auch und gerade in Regionen, die ja eben Krisenregionen sind oder die ja sehr versehrte, arme Gegenden sind, immer wieder auch nach solchen Momenten geschaut habe. Also auch geschaut habe, wo wird möglicherweise noch Fußball gespielt, unter welchen Bedingungen wird noch Fußball gespielt. Und das, glaube ich, wichtig ist zu vermitteln und zu erzählen, dass es in allen diesen Gegenden eben immer noch Menschen gibt, die versuchen, mit allem, was sie haben, Momente des Glücks zu schaffen oder Momente der Gemeinschaft zu schaffen oder eben Momente der Würde zu schaffen. Und mir das etwas ist, was ich gelernt habe aus diesen Regionen, was ich hoffentlich in mein eigenes Leben auch geholt habe und was vielleicht beim Schreiben oder Berichten über diese Gegenden etwas mehr Beachtung finden könnte.
Jetzt provoziert das natürlich die Frage, was ist denn dann diese Ablenkung, die Sie selber wählen? Also haben Sie eine Sportart, die Sie nicht nur schauen, sondern auch betreiben?
Ich gehe laufen sehr, sehr viel und häufig, und das ist vielleicht gar nicht so sehr nur Ablenkung, sondern manchmal habe ich das Gefühl, es fokussiert mich auch noch mal mehr. Aber es hat mich vor allem, glaube ich, durch die Pandemie gebracht. Also immer wieder laufen zu gehen und das Gefühl zu haben, ja, nicht ganz unfrei und nicht ganz eingesperrt zu sein.
Caroline Ehmke, eine vielseitige Person, so viel kann ich Ihnen versprechen, dass die kleine Einladung, jetzt auch nochmal in den Video-Livestream zu kommen, auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum, so ist die Adresse. Denn nicht alles schaffen wir in der Radiosendung, aber ich hätte nochmal so zwei, drei interessante Fragen zu Ihrem Werdegang, wie man nämlich von einer, die eigentlich, die ich mir vor allem sozusagen im philosophischen, akademischen vorgestellt hätte, nach ihrem Studium dann als Kriegsreporterin findet. Das ist der Cliffhanger, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, live im Berliner Humboldt-Forum. Ich freue mich auf alle, die jetzt auf allen verschiedenen Wegen dazukommen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus dem Berliner Humboldt-Forum, heute mit Caroline Ehmke. 2016 hat sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, unter anderem auch für ihr klares Auftreten damals schon gegen den Hass. Das ist der Titel eines ihrer Bücher, das damals erschienen ist. Ich sage das vor dem Hintergrund einer Diskussion, die es jetzt gibt, die es anhaltend gibt, in den Wahlkämpfen, die wir jetzt vor uns haben in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, und die wir gerade heute vor uns haben, heute Abend, Stichwort Thüringen, wird es eine Fernsehdebatte geben zwischen Björn Höcke, dem Spitzenmann der AfD dort, und Mario Vogt, dem Spitzenmann der CDU. Jetzt könnten Sie mir das Thema gleich wegschießen, ich habe aber trotzdem noch zwei, drei Fragen. Wenn Sie sagen, das ist jetzt wirklich zu viel der Ehre für so ein landespolitisches Event.
Ja, ich würde vielleicht weniger das Duell im Fernsehen selber kommentieren wollen als den Tag, an dem es stattfindet. Heute ist der 11. April. Heute jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Ob das ein günstiger Termin für ein Gespräch mit Björn Höcke ist, wage ich zu bezweifeln. Und falls Sie heute Abend noch überlegen, was Sie machen möchten, würde ich Ihnen sehr, sehr ans Herz legen, ein Buch von Jorge Semprún. Jorge Semprún war ein jüdischer, spanischer Widerstandskämpfer, der im Konzentrationslager Buchenwald gefangen war und gequält wurde und der ein Buch geschrieben hat, das heißt Schreiben oder Leben. Das ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Und dieses Buch beginnt mit dem heutigen Tag in diesem Jahr, nämlich dem 11. April. Und wenn ich die Zeit habe, würde ich gerne den Anfang dieses Buches gerne vorlesen. Es ist der 11. April, die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald aus der Perspektive von Jorge Semprún. Und es beginnt mit der Blick. Sie stehen vor mir mit aufgerissenen Augen und ich sehe mich plötzlich in diesem schreckensstarren Blick. ihrem Entsetzen. Seit 2 Jahren lebte ich ohne Gesicht. Kein Spiegel in Buchenwald. Ich sah meinen Körper, seine zunehmende Magerkeit, einmal in der Woche beim Duschen. Kein Gesicht auf diesem lachhaften Körper. Manchmal strich ich mit der Hand über eine Augenbraue, über hervortretende Backenknochen, eine hohle Wange. Ich hätte mir einen Spiegel besorgen können. Sicher, man fand alles Mögliche auf dem schwarzen Markt des Lagers, im Tausch gegen Brot, Tabak, Margarine, bei Gelegenheit sogar Zärtlichkeit. Ich sah meinen Körper immer verschwommener unter der wöchentlichen Dusche, abgemagert, aber lebendig. Das Blut kreiste noch, es war nichts zu befürchten. Das würde genügen, dieser geschrumpfte, aber verfügbare Körper, tauglich für ein erträumtes, wenn auch wenig wahrscheinliches Überleben. Der Beweis dafür? Ich bin da. Sie sehen mich an mit ihren verstörten Augen voller Grauen. Ich glaube, mehr braucht man nicht als Kommentar zu dem Gespräch heute.
Ich bin jetzt dankbar für Ihren Applaus als kleine Zäsur an der Stelle. Man könnte natürlich an dieser Stelle sagen, und das wurde ja auch argumentativ vorgebracht, auch beispielsweise von einem Mario Vogt von der CDU-Seite, dass es vielleicht gerade ein solcher Tag sein kann und sein muss, an dem man einen Björn Höcke stellt oder zumindest zu stellen versucht, auch in einer Diskussion.
Ich weiß schon, Sie möchten gerne, dass ich das kommentiere. Ich sage mal so, das eine ist, ich glaube, das ist eine Illusion. Ich glaube nicht, dass man Björn Höcke stellt. Ich bin auch nicht sicher, was die Wirkung davon ist, wenn es gelänge. Weil ich nicht sicher bin, ob das überzeugte AfD-WählerInnen tatsächlich davon abbringen könnte. Aber das scheint mir auch überhaupt nicht die entscheidende Frage zu sein. Gibt es da jetzt heute Abend ein Duell? Mhm. Ja, sondern die entscheidende Frage ist eher, wie kann es dazu kommen? Wie ist es überhaupt jetzt dazu gekommen, dass wir jetzt auf einmal thematisieren, welche Sichtbarkeit und welche Legitimität auch diese Partei bekommt, die schon vor Jahren erkennbar rechtsradikal, nicht nur rechtspopulistisch war, die in Teilen immer schon ein, ich würde sagen, faschistisches, völkisches Vokabular und Ideologie bedient und zitiert hat. Und ich finde es ein bisschen verlogen, wenn es jetzt sozusagen in den Medien eine große Diskussion darüber gibt, was man jetzt machen sollte, wie man damit umgehen sollte, wenn man selber Ewigkeiten lang dazu beigetragen hat, dass sie normalisiert werden, um jetzt die Normalisierung zu problematisieren. Also das ist einfach, entschuldigen Sie, denn also ich hätte gewünscht, dass ich nicht darüber sprechen muss, aber sozusagen, wenn ich schon darüber sprechen soll, dann muss ich es auch ehrlich machen.
Ja,
ja? Ich halte das für wirklich einerseits, also auf Medienseite, das ist keine Kritik an der AfD, um das deutlich zu machen, das ist eine Kritik an den Medien. Ja? Und für diejenigen, die sich in diese Arenen begeben und die dort diskutieren. Ich glaube, das muss jede und jeder für sich entscheiden. Ich habe da gar keine allgemeingültige Intuition sozusagen. Ich glaube nur, es ist viel wichtiger, dass diejenigen, die sich als DemokratInnen verstehen, diejenigen, die ein universalistisches, humanistisches Weltbild haben, für ihr eigenes Weltbild, für unsere Vorstellung von offener Gesellschaft plädieren und nicht permanent damit beschäftigt sind, sozusagen die anderen zu kommentieren. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Wir müssen sehr viel stärker klar machen. Warum unsere Vorstellung von Liberalität, unsere Vorstellung von Humanismus einfach die glücklicheren Geschichten produziert und auch die glücklicheren Geschichten.
Ja, aber also ich verstehe Ihre Frage und ich verstehe auch Ihren Vorwurf. Ich sage Ihnen gerne, was meine zentrale Frage um auch diese Debatte ist, die natürlich dann sehr klein ist mit Blick auf dieses Duell. Aber diese Frage, wie wir eigentlich im Gespräch bleiben, weil das, was Sie gerade als das Wir bezeichnet haben, also dieses Überzeugtsein davon, dass das das glücklichere, das schönere Modell ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen können, da gibt es die eine Hälfte, die sieht so und eine andere.
Es sind aber nicht Hälften.
Es sind keine Hälften.
Aber das ist das Problem.
Nennen Sie es nicht quantitativ, aber es gibt sozusagen die Gruppe, die sieht es so und die andere Gruppe, die sieht es so. Jetzt, wie die quantifizierbar sind, können wir ja nochmal diskutieren. In Thüringen sehen wir es nach Umfragen, dass es ungefähr 70-30 ist, ja. Wobei man natürlich sich noch fragen kann, wie man den BSW einordnet. Aber lassen Sie die Quantifizierung mal weg, sondern wirklich eher die Frage, sind das feste Blöcke? Also ist es eigentlich unmöglich und unnötig, miteinander im Gespräch zu bleiben? Oder muss man dieses Gespräch nicht suchen, alleine deswegen, weil man am Ende davon überzeugt ist, dass das, was Sie gerade propagiert haben, was Sie gesagt haben, dass das die weltoffene, die tolerante Variante, die demokratische Variante, die attraktivere ist, dass sich das bei den Menschen sagen in den Köpfen entwickeln kann, die vielleicht nicht ganz klar gerade auf die Welt schauen.
Ich halte Ihre Frage mit Verlaub wirklich für eine Pseudo-Frage. Die Frage, sollen wir mit denen reden, ist doch gar nicht der Punkt. Das suggeriert sozusagen, dass es überhaupt gar keine Berührung gäbe. Das suggeriert, dass...
Das war auch nicht die Frage, sollen wir, sondern
nein, Sie durften jetzt, darf ich. Sondern sozusagen, Sie suggerieren... Das ist die Frage, mit der wir uns seit Jahren werden damit Gesprächsformate gefüllt. Ja, und Sie sprechen die ganze Zeit mit, es werden Gäste der AfD eingeladen, es wird bei allen möglichen Protestbewegungen, sozialen Bewegungen, Demonstrationen, werden Gesprächsversuche unternommen, es wird das Mikrofon hingehalten, es dürfen Menschen irgendwie sprechen. Zu Recht, also ich sage da gar nichts dagegen, aber sozusagen immer wieder diese Normalisierungsstrategie sozusagen mit der Frage einzuleiten, sprechen wir mit denen, jeder von uns, jeder, der hier sitzt, vermute ich, hat in seinem weiteren Familien, in seinem weiteren Bekannten, in seinem weiteren Arbeitsumfeld irgendjemanden, die oder der bei der Frage des Impfens anderer Überzeugung war als man selber. Ja? Die bei der Frage der Migration anderer vielleicht Überzeugung war als man selber. Ja? Es ist doch nicht so, also dieses Bild, wir hätten eine Gesellschaft, bei der es eine große Gruppe der Unzufriedenen, aber unterdrückt Unzufriedenen gäbe. Ja, das ist doch einfach ein Mythos.
Ich warte jetzt nochmal, dass Sie auf jeden Fall Ihren Applaus kriegen.
Und nochmal, darf ich eine Sache nochmal sagen? Ich habe mich jetzt sozusagen darauf eingelassen. Mhm. Wissentlich, dass das nicht etwas war, worüber ich gerne spreche. Das wussten Sie vor, ich bin vorher gefragt worden und ich habe es vorher gesagt. Jetzt habe ich mich darauf eingelassen und ich würde jetzt gerne über Buchenwald sprechen. Ja, ich glaube, dass die Frage, die Sie stellen, ist auch eine Frage der Zeit. Es ist eine Frage des Raums, der den Themen gegeben wird. Und es wird die ganze Zeit diesen Positionen entweder selbst Zeit eingeräumt oder dass Leute wie ich darüber sprechen möchten. Ich möchte sprechen über die Menschen, die vor denen Angst haben. Ich möchte sprechen über die Situation, in denen Leute wie ich Angst haben, auf die Straße zu gehen, die in bestimmten Gegenden dieser Republik nach 17 Uhr sich nicht raustrauen. Ich möchte sprechen darüber, warum Leute wie ich sich fragen, ob sie in solche Gesprächssituationen kommen, weil sie wissen, dass sie anschließend bedroht werden. Ja. Und das ist eine Frage, die Sie entscheiden können, weil Sie da sitzen und entscheiden können, über welche Fragen wird mit wie viel Zeit gesprochen. Und ich würde gerne sprechen über Jorge Semprún. Entschuldigen Sie, also ich weiß, warum ich nicht gerne spreche, weil Sie mich in einen solchen Zustand bringen. Und Sie bringen mich in einen solchen. Nein, das ist ja kein Spaß. Ich mache das nicht aus rhetorischer Verve, sondern aus Verzweiflung. Die sind real. Ja, die sozusagen, Und sie kommen daher mit diesem permanenten Opfergestus, als ob ihnen keine Zeit eingeräumt würde. Und sie sehen genau, was passiert. Das, was hier passiert, ist da, und es ist gar keine Kritik an ihnen, sondern es ist
ja,
das,
doch,
was...
Doch, es ist ja auch okay. Ich habe jetzt bloß eine Frage, Frau Ehmke. Sind Sie daran interessiert zu hören, warum ich das an ein, zwei Punkten anders sehe?
Oder doch, natürlich,
ja? Klar. Okay, also das, weil ich kann es Ihnen gerne sagen, weil ich das Gefühl habe, dass das, was Sie vollkommen zu Recht bemühen und was ich auch für richtig wichtig halte, ein Teil des Prozesses ist, den wir gerade gesellschaftlich brauchen. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir gesellschaftlich in Situationen kommen, wie wir sie in anderen Ländern sehen. In den USA ist es das Paradebeispiel, weil wir es so genau beobachten können, weil wir dort so viele Menschen, Journalisten dergleichen haben, dass wir die Gesprächsfähigkeit in der Gesellschaft verlieren. Und damit meine ich nicht mit Extremisten, mit denen, die ganz am Rande stehen, sondern mit Menschen. Sie haben es beispielsweise gesagt mit Blick auf die Impfsituation. Dann, da ist es nicht nur die Frage, sind sozusagen Meinung im Raum, sondern wie wird darauf reagiert? Wie offen sind Menschen? Wie spricht man mit ihnen? Spricht man mit ihnen therapeutisch? Spricht man mit ihnen sozusagen erzieherisch? Erkennt man andere Positionen an? Ich habe bei Ihnen im Buch gefunden, die doppelte Anforderung, die Sie beschreiben, als Kriegsreporterin, den Bezug zum Faktischen, ganz wichtig, ja, aber auch den Bezug zum Anderen. Ich glaube, mir geht es auch stark um den Bezug zum Anderen und vielleicht ist es auch ein bisschen der öffentlich-rechtliche Journalist, der hier spricht, der auch immer weiß, ich habe halt auch den Auftrag sozusagen von einer ganzen Breite der Gesellschaft, die sozusagen auch alle das mitfinanzieren müssen, was ich hier tue.
Aber Sie, also nur sozusagen, dass das wirklich stabil etabliert in diesem Gespräch stattgefunden hat. Ich sage nicht, dass Sie bestimmte Überzeugungen oder Perspektiven oder Positionen stumm schalten sollen. Ich sage nicht, dass Sie mit bestimmten Menschen oder Positionen nicht sprechen sollen. Das habe ich in keiner Sekunde dieses Gesprächs gesagt. Wogegen ich mich nur wehre, ist, dass es sozusagen eine Aufmerksamkeitsverteilung gibt, die ganz stark dadurch geprägt wird, dass behauptet wird, es würden bestimmte Positionen unterdrückt, die dann aber dauernd verhandelt werden. Ja, wohingegen sozusagen die Frage, wie oft sprechen Sie über die Menschen, die Angst haben in Thüringen? Wie oft sprechen Sie möglicherweise auch mit den Menschen, die vielleicht gar nicht Angst haben müssen, ja, die aber eine relativ unaufgeregte, stabile, liberale, demokratische Überzeugung haben und die den Eindruck haben, sie werden überhaupt gar nicht mehr abgebildet in Debatten, weil die Debatten gerne dazu neigen, sozusagen die eher etwas radikaleren, die eher etwas lauteren. Ich bin jetzt selber laut in dieser Sendung, gefällt mir auch nicht. Ich sozusagen wehre mich dagegen, dass es sozusagen eine Strohmann-Diskussion ist. Und glaube ich, dass es das öffentlich-rechtliche Fernsehen und der Rundfunk sowieso natürlich ein breites Spektrum abdecken muss, müssen sie Positionen abdecken, die schlicht und ergreifend Aberglaube sind oder die schlicht und ergreifend physikalisch oder naturwissenschaftlich Humbug sind. Da würde ich sagen, nein, das steht in keinem einzigen Staatsvertrag.
Nein, da steht sogar das Gegenteil
drin. Dass sie Bullshit abbilden.
Bezug zum Faktischen. Ja. Bezug zum Faktischen.
Exakt, genau. Aber müssen wir uns steht dann, auch darin.
Ja, aber müssen wir uns damit beschäftigen, Frau Ehmke, dass es Menschen gibt,
absolut.
Die ihm folgen. Und da sage ich ja. Das
müssen absolut, wir. Total. Ja. Aber ich glaube, Sie können mir auch nicht vorwerfen, dass ich mit denen mich nicht beschäftigen würde.
Nein, das stimmt.
Ja. Können wir jetzt...
Genau, also das war gerade mein Vorschlag, ja, nachdem Sie sozusagen die Geduld aufgebracht haben, mir zuzuhören. Und Sie hatten ja offenbar was vor und ich habe auch am Publikum und an den Reaktionen gemerkt, dass es da einen Bedarf gibt. Und ich würde sagen, vielleicht ist das sozusagen der gute Schlusspunkt zu diesem Thema des Tages, wenn Sie das tun, was Sie vorhatten.
Ja, ich würde einfach wirklich darum bitten, dass wir bei sehr vielen dieser Debatten, die genauso ablaufen, wie sie gerade abgelaufen sind, und ich bin keineswegs zufrieden mit meiner eigenen Rolle in diesem Gespräch, um auch das deutlich zu sagen. Ja? Ich habe allerdings auch nicht damit gerechnet, dass wir darüber so sprechen. Ich würde einfach wirklich alle inständig darum bitten sollen. Überlegen Sie sich, über wen wird gerade nicht gesprochen. Ja, überlegen Sie sich, um welche Personen geht es eigentlich in diesem Diskurs. Ja, und nehmen Sie sich einfach die Zeit, und vielleicht ist es weniger aufregend, vielleicht ist es weniger, taugt es weniger zur schnellen Empörung, aber bitte sagen Sie nicht einfach nur nie wieder, sondern lesen Sie die Texte von denen, die es überlebt haben.
Caroline Ehmke sagt das hier live im Berliner Humboldt-Forum im Deutschlandfunk Kultur, und ich kann so viel ankündigen. Wir sprechen gleich eigentlich auch über eine Gruppe, die es in dieser Hinsicht nicht schwer hat und vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit. Live aus dem Berliner Humboldt-Forum hören Sie Deutschlandfunk Kultur heute. Mein Gast ist die Publizistin Caroline Ehmke hier im wiederaufgebauten Stadtschloss. Zu Gast bei Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue sind heute Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Deutschland, und zwar die aus den eher kleineren Gemeinden, also die Ehrenamtlichen. Caroline Ehmke, die sind ja ganz nah dran, und Sie haben gerade gesagt, lassen Sie uns doch mal über die reden, jetzt nicht die AfD, nicht die Radikalen, sondern die anderen, die betroffen sind, die Angst haben müssen. Und leider gehören ja auch Bürgermeister, Bürgermeisterinnen in diesem Lande dazu, weil sie ganz viel erleben, dieser Art, also Anfeindungen.
Ja. Ja, ich finde großartig, dass Frank-Walter Steinmeier die einlädt. Ich habe ungeheuren Respekt vor der Arbeit von allen, die in den Kommunen, in den Rathäusern, ja, dort tätig sind. Ganz egal welcher Partei, das muss ich auch sagen, spielt es gar keine Rolle, ob mir jetzt irgendwie eine Person oder eine Partei näher ist, sondern ich habe das Gefühl, dass die wirkliche Kärntnerarbeit leisten, sowieso schon, dass sie ein sehr, sehr genaues Gespür auch dafür haben für die sozialen Konflikte, für vielleicht auch die kulturellen Konflikte in ihren jeweiligen Gemeinden und Kommunen. Und die Art und Weise, wie sie zunehmend angefeindet, wirklich bedroht und angegriffen werden, ist absolut inakzeptabel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass darauf jetzt auch mehr Augenmerk gerichtet wird.
Es gibt beeindruckendes Video, das auch entsprechend in den sozialen Medien viral gegangen ist, eines Landrates in Bayern, der gegen eine aufgebrachte Bürgerversammlung also erklärt und begründet, warum es jetzt eine Aufnahmeeinrichtung geben wird für Geflüchtete in seinem Landkreis, und da wirklich niedergebrüllt wird. Und da habe ich auch gedacht, das ist halt ein CSU-Landrat. Sie haben es ja auch gerade gesagt, das ist sehr häufig wirklich komplett unabhängig von Parteizugehörigkeiten. Aber wo ich auch gesehen habe, wow, das ist eine Elitenverantwortung direkt vor Ort in der direkten Auseinandersetzung. Und das halt ohne Personenschutz, ne, in der Regel.
Ja, und ich finde, da muss man auch mal so ein bisschen fragen, was ist da schiefgelaufen? Also um das jetzt mal an einem sehr, 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 sehr einfachen Beispiel festzumachen. Ich hatte die beste Großmutter auf der Welt. Und meine Großmutter war ausgesprochen liebevoll, wenn man krank war oder wenn man Kummer hatte oder wenn man sich irgendwie verletzt hatte. Aber die eine Sache, die meine Großmutter nicht duldete, war schlechte Laune. Also wenn man als Kind einfach so rumpemperte und irgendwie nicht wusste, wohin mit sich, und dann so quengelte und eben pampig war. Ja, und wenn man in so einem Zustand war, hat meine Großmutter gesagt, ich glaube, du musst mal ein bisschen nach draußen gehen zum Spielen, und nahm einen so am Nacken, und man wurde vor die Tür gepackt, und wenn es dir wieder besser geht, kannst du wieder reinkommen. Ja? Und das habe ich fürs Leben behalten, und ich glaube, dass das etwas ist, was komplett verloren gegangen ist, dass man nicht einfach in dieser Tonlage und mit dieser Aggression mit anderen Menschen umgeht. Also ich halte es für, es ist einfach für mich eine wirklich Minimalfrage von Höflichkeit. Es gehört sich einfach nicht. Ja? Und ich sehe die immer und denke mal, da würde meine Großmutter jetzt einen nach dem anderen irgendwie schön nach draußen, ja. Ja, aber ich glaube, so muss man es doch mal. Es geht doch gar nicht um die Frage, ob die jeweiligen Anliegen völlig unverständlich sind. Es gibt irgendwie auch Anliegen, die ich nachvollziehbar finde. Ja, aber auch bei den Bauernprotesten, was wir erlebt haben, in welcher Aggression, übrigens auch mit wirklicher Gewaltandrohung, was Frauen erleben, egal von welcher Partei, wie permanent Vergewaltigungsandrohungen im Netz oder irgendwie im direkten Gespräch kriegen. Wo sind wir eigentlich? Mhm. Ja? Schon auch sagen, es darf bei diesen Geschichten auch wirklich nicht nur die Reaktion aus der jeweils betroffenen Partei geben, sondern da erwarte ich schon, dass alle sich dagegen stellen und auch die jeweiligen Verbände.
Es gibt ja diese Momente. Ich glaube, Rainer Haselhoff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, ist das vor einiger Zeit mal passiert, dass ihm so ein bisschen die Hutschnur platzte und er sich jemand vorgenommen hat. Und ich glaube, da ist genau das passiert, was Sie meinen, was Sie kritisieren, dass dann die anderen Parteien gleich sein Verhalten kritisiert haben. Er sei nicht sozusagen dialogbereit genug. Ich meine, wir haben ja jetzt hier schon rausgefunden, ich bin ja derjenige, der so der den Dialog
Ich bin auch für Dialog.
Es ist ja die Frage, Dialog unter welchen Bedingungen, ne? Und unter welchen Maßgaben und welche Grundregeln können wir vereinbaren?
Genau, und gibt es eine sozusagen Bevorteilung oder gibt es sozusagen eine überschäumendes Interesse an bestimmten Positionen, und ich glaube, es gibt ein überschäumendes Interesse an Positionen, die besonders laut, die besonders vehement, die vielleicht auch manchmal ja so etwas Freakiges haben, dass es sich besonders gut eben skandalisieren lässt. Und das ist auch ein Spektakel, das ist auch ein Empörungsspektakel. Und ich würde mir sozusagen gerne wünschen, dass wieder etwas mehr Spießige, etwas Langweilige, etwas leisere...
Mehr Mitte wagen.
Etwas mehr... Ja, glaube ich, ernsthafte Auseinandersetzung in einer Form, die überhaupt signalisiert, dass es ein Interesse gibt an einem ernsthaften Gespräch. Ja. Ja, und ich würde sagen, jedes Gespräch und jedes ernsthafte Gespräch hat eben schon auch Voraussetzungen.
Mhm. Aber es gibt natürlich die Momente, wo man laut sein muss, sage ich jetzt mal ganz unabhängig von den Positionen. Wir haben das bei den Klimaprotesten gesehen, wir sehen das jetzt auch bei den Reaktionen, die es gab nach den Korrektivrecherchen, wo Menschen auf die Straße gegangen sind, ja auch laut waren für Demokratie. Und dennoch, und da kommt eben dieser Dialoggedanke von mir und auch diese Frage, was lösen wir womit aus? Also wie signalisiert man denen, die man gedanklich nicht verloren geben will, dass eine Dialogbereitschaft da ist. Und da habe ich dann manchmal das Gefühl, wenn wir mit zu viel Werbe auftreten und mit zu viel, wir grenzen uns jetzt an, wir zeigen jetzt eine klare Kante, dass das Leuten vor den Kopf stößt, an der Stelle, wo es vielleicht gar nicht nötig wäre, wo man noch eine Brücke bauen könnte.
Also ich glaube, das, was Sie jetzt erklären, das höre ich jetzt seit 10 Jahren. Mhm. Ich würde sagen, es hat auch nichts verändert. Das ist das eine. Und ich würde sagen, Sie haben das am Anfang erwähnt, ich bin Philosophin, ich komme aus einer bestimmten philosophischen Tradition, ich komme aus der Tradition der Diskurstheorie. Also ich glaube, ich bin jetzt vielleicht das falsche Gegenüber, um zu signalisieren, mich interessiert nicht Dialog oder eine bestimmte Diskursethik. Aber ich glaube eben schon, dass das nicht voraussetzungslos ist. Und ich glaube auch, Sie umgekehrt, also nicht Sie als Person, sondern diese Position, die Dialog als Dialog, als L'art pour l'art propagiert, ja, muss ich schon auch fragen, ist das am Ende nicht einfach Nihilismus? Also wenn Sie sozusagen sagen, jede Art von Äußerung, jeder Sprechakt, jede noch so absurde Position verdient es, mit gleicher Ernsthaftigkeit diskutiert zu werden, dann können Sie die Naturwissenschaften abschaffen. Nee. Also es gibt schon bestimmte Standards und Methoden, die wir aus der Aufklärung haben, die bedeuten natürlich, dass jede Position sich der Kritik stellen muss, dass es eine eingebaute Selbstskepsis geben muss, dass es immer eine Pflicht zur Begründung auch der eigenen Argumente gibt. Aber es gibt auch Grenzen, und die Grenzen hat das Grundgesetz vorgeschrieben. Ja, also es ist nicht so, dass wir grenzenlos uns mit menschenverachtenden Positionen auseinandersetzen müssen. Und deswegen würde ich schon sagen, da würde ich mir schon auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen, das ist auch das, was in ihrem Staatsvertrag auch drin steht, ja, dass die Würde des Menschen ist unantastbar, der sind sie auch verpflichtet. Ja. Und wenn das nicht garantiert werden kann in Gesprächen, haben diese Gespräche meiner Ansicht nach keinen wirklichen dialogischen Wert.
Ja, ich meine, das ist natürlich... Das ist die größte Maßgabe und damit aber auch argumentativ das schwerste Geschütz, die Würde des Menschen. Weil natürlich, und da sind wir dann im Bereich der Interpretation, ich stimme Ihnen ja zu, wir brauchen keine false balance, keine falsche Balance zwischen Meinungen und Position und Weltbetrachtungsweisen, die einfach irgendwo existieren. Was mich umtreibt, ist die Frage, wie schnell sind wir uns sicher, ich komme nochmal auf Ihren Buchtitel, was wahr ist. Wie schnell sagen wir, das ist nicht diskutierbar, das ist Nein, Faktum.
Absolut.
Und da, glaube ich, da brauchen absolut. Wir einen Debattenraum. Für sowas brauchen wir einen Debattenraum.
Absolut, total. Aber ich glaube, wir beide unterscheiden uns im Wesentlichen in der empirischen Beurteilung, ob das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, eine Unterdrückung von Meinungsvielfalt war, ob es eine Repression gegenüber rechtspopulistischen Positionen gab, oder ob wir sagen, die haben schon sehr, sehr viel Raum bekommen und es würde sich vielleicht lohnen, auch mal die anderen zu betrachten.
Ich würde Ihnen da gar nicht widersprechen.
Ob Ihr Argument von, es muss sozusagen Dialog sein und es müssen auch Positionen, die vielleicht ja nicht so stark abgebildet werden oder die vielleicht ja nicht so mittig sind, dann würde ich sagen, ja, aber schauen Sie da wirklich gleichwertig drauf? Und das würde ich bezweifeln.
Mhm. Mir geht es aber, ich glaube, das ist wiederum ein Missverständnis, das ich benennen würde. Ich glaube, da liegen Sie falsch in der Analyse, dass ich sehe, es gab zu wenig Raum dafür. Ich glaube, der Raum wurde falsch bespielt. Ich glaube, es gab leider Gottes sehr viel Raum dafür. Wir haben es in dieser Polarisierungslogik ganz stark dargestellt, abgebildet in einem Art ja Pferderennen, Blickwinkel, Horse Race, Journalism, wo man immer guckt, wo sind Sie jetzt in den Umfragen, sind Sie jetzt schon wieder stärker? Das würde ich absolut kritisieren. Und eher ja, dafür plädieren, zu sagen, lass uns doch sagen, nee, nicht. Also ich glaube, ein Problem des Großwerdens des Rechtspopulismus ist auch die starke Beschäftigung mit ihm in einer sagen auch vielleicht manchmal angstgetriebenen Haltung und in der Nichtbereitschaft auf einer weniger aufgeregten, diskursiven Ebene Dingen zu begegnen.
Also ich sage mal so, ich würde sagen, ich glaube, es gibt bestimmte, es gibt ein Spektrum von Positionen, die ich für, es gibt bestimmte Haltungen oder Perspektiven, von denen ich glaube, da können wir so lange diskutieren, wie wir wollen, da wird niemand überzeugt werden. Und ich glaube, eine der Schwierigkeiten der gegenwärtigen Diskussion ist, dass wir auf der einen Seite Menschen haben, die ein unbedingtes AfD-Verbot diskutieren. Das halte ich übrigens persönlich nicht für sinnvoll. Um auch das mal zu sagen, weil das vielleicht manche überrascht, ja, oder manche vielleicht von mir erwarten würden.
Es wäre konsequent im Sinne Ihrer Argumentation.
Ich glaube, dass das ein ausgesprochen hohe Schwelle sein muss, ob das Bundesverfassungsgericht eine ganze Partei ausschließt und verbietet. Ich bin mir nicht sicher, das kann ich nicht beurteilen, das müssen andere einschätzen können, ob das bei der AfD überhaupt gelingen würde. Allerdings glaube ich, dass die Schwelle umso höher ist, je später diese Debatte einsetzt und je erfolgreicher diese Partei schon ist. Also jetzt eine Diskussion zu führen bei einer Partei, die derart stark ist, halte ich für demokratisch ausgesprochen kompliziert. Ja, also ich würde sagen, wir haben auf das Spektrum auf der einen Seite, wo eben ein AfD-Verbot diskutiert wird und auf der anderen Seite das, was ich jetzt bei Ihnen raushöre, dass Sie das stark machen, dass Sie sagen, ja, man muss sich mit denen mehr beschäftigen oder anders beschäftigen oder in einer anderen Tonlage beschäftigen. Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt sehr, 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 sehr lange zugehört, mit dieser Vorstellung von, man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen, in der Vorstellung, dass alle diejenigen, die die AfD wählen, es wirklich tatsächlich aus Sorgen heraus tun. Ja? Und ich glaube, dass wir diejenigen vernachlässigt haben, die wirklich richtig echte Sorgen und Angst vor der AfD haben.
Caroline Emke sagt das am Deutschlandfunk Kultur und kriegt da auf jeden Fall das letzte Wort. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus dem Berliner Humboldt-Forum. Caroline Emke ist mein Gast. Und bei meinem bescheidenen Versuch, die Tagesagenda hier zu bestimmen als Moderator, mache ich einen neuen Versuch.
Oh Mann, ist das schwierig mit der.
Ja, weil ich mag das.
Okay.
Ja, wobei auch das ist...
Wirklich normal, es ist wirklich, Sie haben völlig falsch, also einen völlig falschen Eindruck von mir. Aber okay, jetzt ist
aber,
durch.
Aber wissen Sie, das ist ja...
schon schiefgelaufen.
Ich weiß gar nicht, ob man das dann journalistisch als Erfolg werten kann. Weil gerade bei Menschen, die viel öffentlich auftreten, hat man ja manchmal das Gefühl, die war schon da. Und da und lernt man sie nochmal anders und neu kennen, also wenn es gelungen ist. Aber ich komme mal mit dem nächsten Thema, das ich hier habe. Und ich glaube aber, dass es etwas ist, was Sie auch beschäftigt. Ich habe den Eindruck, Sie haben ja auch unter anderem einen Podcast für und bei der Süddeutschen Zeitung. Und da ging es gerade in der aktuellen Ausgabe um Wissenschaftsfreiheit. Mhm. Wir haben jetzt ein Thema, das weitet sich ein bisschen. Es geht um Kunst und Wissenschaftsfreiheit in gewisser Weise. Heute gibt es eine Petition, die übergeben wird. Stand with Documenta, rettet die Freiheit der Kunst. Es geht also um die große Kunstausstellung in Kassel. Sie kennen die Diskussion, die es gab, um die letzte und den Antisemitismusvorwurf und die Frage, wie stark greift jetzt die ja finanzierende, veranstaltende Politik dort mit ein und gibt Bedingungen vor oder gewisse Regelungen und Unterschriften, die man möglicherweise leisten soll. Diese Erklärung haben bisher schon 4000 Menschen unterschrieben, wird unter anderem auch die Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth erhalten. Man könnte das jetzt nochmal ergänzen und ich weiß, dass Sie ja auch in einer gewissen Verbindung stehen, Nancy Faeser, die Philosophin, die jetzt gerade frisch ausgeladen wurde, die amerikanische Philosophin von einer Gastprofessur in Köln, weil sie unter anderem, das war die Begründung, die Erklärung Philosophy for Palestine mit unterschrieben hat. Ich weiß immer gar nicht, was eine gute Einstiegsfrage bei diesem Thema ist, weil das so unglaublich groß ist.
Ich nehme das einfach mal, ohne dass Sie direkte Frage gestellt haben.
Ich habe gedacht, Sie können mir da helfen,
Also in der Tat, vielleicht sollte ich dazu sagen, weil das, glaube ich, wichtig ist und der Ehrlichkeit halber dazugehört. Ich kenne Nancy Faeser seit über 30 Jahren. Das ist eine Philosophin, die aus der im weitesten Sinne selben Denkschule stammt, wie die, in der ich ausgebildet bin, also die kritische Theorie oder die Frankfurter Schule. Nancy Faeser hat sehr lange in New York an der New School gelehrt, ist eine der renommiertesten Gesellschaftstheoretikerinnen, glaube ich, unserer Zeit und der Gegenwart. Sie ist sehr, sehr häufig auch in Deutschland zu Gast gewesen, ist jetzt zunächst eingeladen worden von der Universität Köln zu einer Ehrenprofessur oder einer Ehrenvorlesung und ist jetzt gerade wieder ausgeladen worden. Und ausgeladen worden, genau wie Sie sagen, mit der Begründung, dass sie ein Statement unterzeichnet hat, das ich nannte Philosophy for Palestine. Vielleicht darf ich mal dazu sagen, das ist schon auch ein einigermaßen unbescheidener Titel.
Ja.
Und ich kenne dieses Schreiben. Es ist ein, wie ich finde, ausgesprochen misslungenes, wirklich für mich entsetzliches Dokument gewesen, in dem eben im Kommentar zu der Gewalt im Nahen Osten nahezu der 7. Oktober ausgelassen wurde. Oder nur sehr, sehr, sehr randständig überhaupt erwähnt wurde. Und ich einigermaßen entsetzt war. Also nicht nur über diesen Text, sondern auch über die Namen, die sich darunter fanden. Nämlich eben tatsächlich Menschen, die ich sehr gut und sehr lange schon kenne. Und trotzdem halte ich es für falsch, daraufhin jemanden wie Nancy Faeser, man muss dazu sagen, eine jüdische Philosophin, ja, von der Universität Köln aus auszuladen. Ich kann nur sagen, ich finde das einigermaßen beschämend. Mhm. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich glaube, was ausgesprochen wichtig bei dieser Diskussion ist, ist zu sagen, man kann eben beides. Man kann eine solche Unterschrift und ein solches Statement für absolut falsch halten und es gleichzeitig für richtig halten, diese Person einzuladen und zu sagen, wir wollen darüber diskutieren. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, ich nehme wirklich die Reflexion auf unsere Geschichte und ich nehme die Reflexion auf die Shoah ausgesprochen ernst. Und ich glaube auch, dass das nicht etwas ist, das eine Halbwertszeit hat. Das ist nicht irgendwann vorbei. Ja. Aber ich glaube, wir schaden der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und ich glaube, wir schaden dem Kampf gegen Antisemitismus, wenn wir glauben, wir können nicht mit solchen Personen oder solchen Positionen Auseinandersetzungen haben, und zwar kontroverse Auseinandersetzungen haben.
Jetzt ist, und ich sage das schon mit Blick auf die Uhr und für den Fall, dass Sie uns im Radio hören und denken, ach, das ist interessant, es wird auch noch ein kleines bisschen länger gehen dürfen, wenn Sie uns im Video-Livestream auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum folgen. Im Radio ist es gleich Schluss. Ich will trotzdem noch mal einen Gedanken kurz mitgeben. Mhm. Vor etwa 2 Monaten saß Michel Friedmann auf dem Platz, auf dem Sie jetzt sitzen. Und der, und ich kann das sehr nachvollziehen, gesagt hat, was ist sozusagen die Ausfüllung der Worte, nie wieder ist jetzt? Mhm. Wie führen wir das aus? Sie haben gerade vorhin den ersten Artikel des Grundgesetzes bemüht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Da gibt es viele Menschen, die sagen, genau da fängt es übrigens auch an. Da müssen wir eine klare Linie ziehen.
Ja, also ich würde auch durchaus sagen, natürlich gibt es auch Linien, die ich, das habe ich ja vorher auch argumentiert, die von denen ich auch glaube, die muss man ziehen. Aber die Linie zieht man nicht bei jemandem wie Nancy Fraser.
Ja, also schützt die Prominenz,
Nein, es geht nicht um die Prominenz, es geht um das ganze Lebenswerk. Mhm. Es geht darum, ob jemand mit dem ganzen Lebenswerk sozusagen nachgewiesen hat, ob sie in einer humanistischen, ernsthaften, gesellschaftstheoretischen Tradition steht. Wenn ich das noch nur sagen darf, die New School, an der Nancy Fraser lehrt, hat die aus Deutschland vertriebenen jüdischen Philosophen aufgenommen, ja. Und jetzt sich sozusagen die Universität Köln hin und sagt, jemand, die dort lehrt, kann zu uns nicht kommen. Also das halte ich für wirklich, ja, ich halte es für wirklich fatal. Ich glaube auch, es richtet einen ungeheuren internationalen Schaden an. Ich soll die Klappe halten, weil die Uhrzeit. Entschuldigung, falls Sie zuhören und sich wundern, redet Caroline Emke eigentlich in so abgehackten Sätzen?
Ja? Ich wollte es ganz dezent machen. Liebe Caroline Emke, ich wollte es ganz dezent machen, aber Sie legen alles offen, was ich sehr schätze. Ich sage an dieser Stelle für das Radiopublikum schon mal ganz herzlichen Dank, Caroline Emke, dass Sie da waren. Aber diese Debatte geht weiter, Berliner Umbau. Schön, dass Sie heute dabei waren.